Servus und willkommen zu einer neuen Folge vom Chaos Radio München. Heute nicht aus dem Studio, sondern aus der freien Wildbahn. Ich bin auf der Wiesn und ich bin nicht alleine. Ich bin unterwegs mit Sven. Hallo Sven.
Hallo Gigo.
Und wir haben uns vorgenommen, einmal die Straße abzugehen mit den ganzen Fahrgeschäften und links und rechts ein wenig drüber zu reden. Denn der Sven ist ein Profi im Fahrgeschäft-Business. Der kennt sich gut aus. Der fährt öfters mal Fahrgeschäfte. Und vielleicht kann der uns die ein oder andere spannende Geschichte erzählen. So, jetzt stehen wir gerade ganz am Anfang. Das Fahrgeschäft heißt Conga.
Eine Wiesn-Neuheit dieses Jahr.
Eine Wiesn-Neuheit, aber das Prinzip altbekannt.
Genau, da gab es eben die klassische Schiffschaukel, also die angetriebene mit dem Motor, die früher die alte Liebe in Deutschland auf den Plätzen und ähnliches. Also, oder kennt man aus vielen Freizeitparks. Da gab es dann die erste Weiterentwicklung, die Frisbee. Da setzte man dann, statt ein Schiff unten an den Arm zu hängen, hat man eine Scheibe dran gebaut. Dort sitzen die Leute im Kreis, gucken alle in die Mitte. Mhm. Und diese Scheibe kann sich drehen. Und daraus wiederum hat sich dann die Weiterentwicklung der Afterburner entwickelt. Der steht hinten, da kommen wir gleich noch vorbei, der Freestyle. Und daraus, und also dort dann der Unterschied, dass man keinen Boden mehr unter den Füßen hat. Das heißt, ein sogenanntes Suspended-Fahrgeschäft. Die Beine baumeln frei. Und davon wieder die Weiterentwicklung war dann der XXL, wie der Hersteller es nennt. Vor dem stehen wir hier jetzt in der Ausführung eben als Conga. Die Gondel schwingt bis auf 40 Meter hoch. Die Achse hat eine Höhe von, ich glaube, es sind sowas von 28 Metern, grob, sagen wir, circa 30.
Gibt es Fahrgeschäfte dieser Art, die noch einen Überschlag, also Schiffschaukel gab es früher ja auch mal mit Überschlag?
Ranger nannte sich das dann.
Ah,
das war, oh ja, genau, sowas gab es auch. Eben einfach, man wird dann ein bisschen mehr eingeklemmt und dann kann sich das Ding im Kreis drehen. Hat natürlich dann ein ganz anderes Antriebskonzept als eine Schiffsschaukel. Schiffsschaukel wird ja klassischerweise unten, gibt es so einen LKW-Reifen, der einfach an so einer Reibfläche an der Gondel das anschubst. Und dadurch wird man auch nur unten in der Mitte angetrieben. Und geht natürlich dann, also für den Überschlag, da wird dann halt an der zentralen Achse, an der Narbe, wird dann mit dem Motor angetrieben. Hier ist es so, trotzdem es eine Schaukel ist der Motor oben.
Mhm. Ah, geht ja auch nicht mehr, wenn unten die Beine frei baumeln, dann kann ich dann irgendwo antreiben.
Genau. Es gibt, also der Hersteller entwickelt gerade die gleiche Variante, also das Ding in der Größe mit Überschlag.
Okay.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut wird. Das Problem ist, also es gibt sozusagen die kleinere Variante, also sozusagen wie so ein Afterburner vielleicht in der Größe, dass ich einmal komplett überschlagen kann. Und das Problem ist, dieser Weg, den oben rum, da hängt man halt immer doof rum und das kommt bei den Leuten nicht so gut an. Und bei einer Schaukel dieser Größe, bei einem Karussell dieser Größe, hängt man natürlich obenrum sehr lange, weil man auch nicht endlos schnell fahren kann, weil dann unten die Kräfte sehr groß werden. Und das ist aber gut, wir entwickeln es gerade oder es ist schon entwickelt, es kommt wohl nächstes Jahr auf die Plätze.
Gut, aber auch hier schwingt es schon deutlich über die Horizontale raus.
Genau, 120 Grad Ausschwingwinkel ist das, also das geht schon recht hoch.
Ja, mal schon, vielleicht fahren wir das nachher noch. Frisbee ist ja auch eins meiner Lieblingsfahrgeschäfte. Das hat irgendwie so eine ganz angenehme Mischung eben aus diesem Schaukeln und hin und wieder eben durch das Drehen nochmal besonders verstärkt, ob man denn jetzt gerade frei hängt oder ob man in den Sitz gedrückt wird.
Genau, Frisbee kann deutlich schneller drehen als diese Nachfolgegeschäfte.
Mhm.
Da sind die Kräfte deutlich höher. Also hier ist einfach die hohen Kräfte durch das Schaukeln eben, wenn man unten durch die Station kommt, ist man sehr schnell. Da wird man schon ordentlich in den Sitz gedrückt, aber durch die Drehung hat man kaum zusätzliche Kräfte, sondern das ist nur so, damit jeder mal im Todpunkt oben ist und am meisten Airtime hat, also Schwere Luftigkeit spüren kann.
Okay, ja, schau mal gegenüber. Ist eigentlich schon ein anderer Klassiker unter den Fahrgeschäften.
Es ist Kinderkarussell.
Nein, auch das, aber das meinte ich gar nicht. Den Autoscooter.
Den Autoscooter. Die Boxautos, wie man, glaube ich, im Südwesten Deutschlands sagt. Ein auch sehr schönes Wort. Ein Netz hängt über der Fahrbahn. Die Fahrbahn ist aus Metall. Das Netz ist aus Metall und dadurch hat man zwei Pole, die das Ganze mit Strom versorgen können.
Ja. Ich bin einfach noch ganz witzig, früher, also mit 16, 17, Teenager, man ist das nicht gefahren, weil man eine Runde im Kreis fahren wollte, sondern man ist es gefahren, um allen anderen anzufahren. Da war dann sehr oft so, dass dann irgendwann einer von den Betreibern kam, ja, fahrt gefälligst nur im Kreis und nicht irgendwie dauernd den anderen irgendwie entgegen. Also es gibt schon irgendwie eine definierte Richtung, wo alle langfahren sollen.
Also das kenne ich auch anders, das hängt natürlich dann auch wieder vom Platz ab und vom Betreiber. Also hier auf dem Oktoberfest wird sicherlich eher darauf geachtet, dass die Leute ordentlich fahren, einfach weil relativ viele Fahrgäste dann da sind. Ich habe aber auch schon auf Dorfplätzen gesehen, wo der Typ am Mikrofon dann irgendwie meinte, alle auf die 13, jetzt alle auf die 13. Wenn ihr nicht ordentlich drauf fahrt, dann schaltet ihr euch den Strom ab. Also das habe ich auch wirklich schon erlebt. Also das war sehr lustig, bis auf die 13. Ja, aber das war dann wirklich bei so Dorffesten. Ne? Da ist natürlich dann auch, da kennen dann auch die Betreiber natürlich ganz schnell die Stammgäste und kennen die mit Namen. Und die Jenny fährt gerade mit dem Peter jetzt hier, Leute, da fahrt ihr mal alle drauf. Also sowas kann dann auch mal passieren. Da gibt es eine ganze Bandbreite, das darf wahrscheinlich der TÜV nicht hören. Oder die Versicherung, dass sowas aufgefordert wird.
Du als sehr, sehr kirmesaffiner Mensch, weißt du, wie das aussieht von den Preisen für die Fahrgeschäfte? Ist das, also Wiesen, kann ich jetzt für den Autoscooter wahrscheinlich auch irgendwie einen Fünfer zahlen?
Nee, drei.
Drei?
Drei Euro ist dieses Jahr der Autoscooter.
Sind die dann deutlich billiger, wenn ich irgendwo auf anderen, kleineren Dorffesten bin? Oder nehmen die dann wesentlich?
Also schon deutlich, also schon spürbar. Ich meine, gut, jetzt ein Autoscooter, weiß nicht, ob die inzwischen für 2,50 anderswo fahren. Also relativ oft sieht man, dass so 50 Cent draufgelegt werden hier, aber andere wie der Skyfall, der Freifallturm, oder auch der Cyberspace-Sachen, die eine sehr große Nachfrage haben, die nehmen dann hier auch einfach einen höheren Preis. Die können sich das halt erlauben. Grundsätzlich ist es so, dass man auf vielen Plätzen vorher angeben muss in der Bewerbung, welchen Preis man nimmt, also als Höchstpreis natürlich. Das ist hier auch so. Wenn dann jetzt natürlich direkt vor der Wiesn nach Rosenheim fährt, dann staunt man erst recht, weil in Rosenheim hat sich, ich weiß nicht, das ist glaube ich auch gewünscht von der Stadt, aber es funktioniert auch, weil das Fest da sehr erfolgreich ist. Da sind sehr niedrige Fahrpreise. Also da ist der Freifallturm, der auf dem Rosenheimer Herbstfest war glaube ich, ist glaube ich für 4 oder 3 Euro gefahren oder sowas. Mhm. Aber da fährt auch irgendwie, ne, die wilde Maus fährt da nicht für 6,50 oder was, ich habe noch gar nicht geguckt dieses Jahr, sondern eben für 3 Euro oder für 2,50. Also da sind sehr günstige Preise, anderswo ist es nicht so günstig.
Sind die auf der Wiesn auch so teuer, weil die Standgebühren so teuer sind, oder?
Standgebühren sind hier relativ moderat. Ich meine, es ist ein städtischer Platz, es gibt ja auch Plätze, die von irgendwelchen Vereinen betrieben werden oder sowas oder veranstaltet werden. Die Gebührenordnung ist öffentlich, das kann man sich angucken. Ich habe die genauen Zahlen gerade nicht im Kopf, aber es sind, also jetzt so als Außenseiter, sage ich mal, wenn ich mir das angucke, sind das alles Preise, wo ich sagen würde, das sollte man schon erwirtschaften können, locker. Mhm. Also es war nicht so hoch, also nicht so, dass man sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das gibt es, zum Beispiel in den Niederlanden ist das zum Beispiel anders, da gibt es eine Versteigerung. Das heißt, du bewirbst dich und sagst, ich bin bereit, für meinen Autoscooter folgendes Standgeld zu zahlen.
Oha.
Mhm. Und dann wird halt in den jeweiligen Kategorien geguckt und wer halt am meisten bietet, der kriegt halt Zuschlag. Und da kann es halt auch schon mal sein, dass so ein Coin-Pusher, so ein Spielautomaten-Bude, dass die auch mal 50.000 Euro das auf den Tisch legt.
Okay, aber auch da letztendlich das Risiko, das wieder reinzunehmen, hat dann auch natürlich allein der Betreiber. So Konzepte, dass die irgendwie 30% ihres Umsatzes abdrücken müssen an
das kann ja keiner nicht nachvollziehen.
Ja, ach so, ja, das ist natürlich richtig.
Oh, hier, was ist denn hier los?
Ja, das ist der gute alte Schichtel. Hier, ne, auch auf der Wiesn immer wieder ein paar traditionelle Sachen zwischendrin. Schichtel natürlich kein Fahrgeschäft im eigentlichen Sinne, sondern mit so einer Bühne. Gibt es davon hier noch mehrere? Also die wirklich einfach so oft mit einer Bühnenshow versuchen, Leute?
Die Revue der Illusion, die steht hinten beim Skyfall.
Ganz andere Ecke.
Ganz andere Ecke, ja, zum Glück. Und das ist wirklich ein reisendes Geschäft. Das heißt, sie stehen auch im Jahr über auf mehreren Plätzen, wobei letzten Jahr nicht mehr so viel, weil in den Nett geht keiner mehr rein. Das ist halt so, da gibt es so die Frau ohne Unterleib und die Frau ohne Körper, ohne Kopf. Und da gibt es eine Wahrsagerin, die also Geburtstage der Leute im Publikum erraten kann und solche Showsachen. Und naja, also Schichtel ist ein bisschen erfolgreicher hier. Gut, die Spiele sind ja auch nur auf dem Oktoberfest, die gibt es auch schon jetzt seit, was waren es jetzt, 1869, bald 150 Jahre. Und da ist eben eine andere Motivation auch bei den Leuten. Und das Wichtigste, der Höhepunkt, die Hinrichtung eines lebenden Menschen auf offener, helle leuchtender Bühne, mit Guillotine.
Also, das kein, ist natürlich kein Spiegeltrick.
Dass, nein, nein, nein.
Damit man sieht den Kopf, wie er da liegt und runterfällt.
Knallhart, da ist kein Trick, kein Nichts. Da wird mit einem, also 50 Pfund schwere Klinge, geht ab. Naja.
Ja, ja.
Und aber das Gute ist, da wird nicht nur hin, sondern auch wieder hergerichtet. Danach wird der Kopf wieder anmontiert.
Ja, aber ist natürlich hier gleich diese Show. Die Hälfte der Show findet quasi draußen statt.
Ja, genau. Das ist auch eine ganz klassische Sache bei Showsachen. Wir haben auch die Motorradsteilwand hier. Oder eine Boxbude gibt es in München nicht, aber gibt es anderswo. Das Wichtige ist die Parade. Du musst die Leute reinziehen. Mhm. Und deswegen ist auch hier die Show draußen schon ziemlich gut. Die kann man sich auch angucken, ohne zu zahlen. Die Show innen ist auch gut, ohne Frage, aber draußen, das sieht richtig Leute an. Wenn wir uns hier mal umgucken, hier stehen, weiß nicht, 100 Leute und gucken zu. Das habe ich bei der Revue der Illusion noch nicht erlebt. Aber das ist alles ein bisschen runtergetuned so. Ich meine, aber eben, gut, der macht das halt auch nur 2 Wochen im Jahr. Der hat dann vielleicht auch noch ein bisschen andere Motivation. Und der ist der Chef.
Ah ja.
Das ist Science. Da muss ich reinhängen.
Jetzt bin ich auch schon letztendlich seit 30 Jahren auf der Wiese. Ich könnte mich nicht erinnern, dass der Schichtl jemals woanders stand.
Nee, es gibt ein paar Geschäfte, die haben es ganz gut. Oder Fahr- und Schaugeschäfte, die haben halt so feste Plätze. Hier aber jetzt, also im Prinzip könnte man das Ding halt überall hinstellen. Das ist nur eine Zeltkonstruktion. Das ist relativ unkritisch. Die großen Bierzelte sind einmal einfach feste Plätze, weil die auch einfach Fundamente im Boden haben. Also diese großen Bierzelte sind im Prinzip wie so eine Industriehalle mit Holzträgern und sowas und eben die haben fest betonierte Fundamente, auf die sie aufschrauben. Die können nicht mal einfach umziehen. Aber es gibt so ein paar, zum Beispiel der Starflyer, also der große Kettenflieger, der steht auch immer an der gleichen Stelle. Er verdient doch wohl Geld und sonst will da keiner hin.
Wie wichtig ist bei der Vergabe, denen hier so diese traditionellen Geschäfte zu erhalten? Also drei Stände weiter steht hier die Krinoline.
Genau, die Krinoline, auch ein sehr altes Karussell, hier steht es sicherlich seit 1924. Immer mit Blaskapelle, also mit Live-Musik auch, das ist eine Besonderheit. Und man kauft keine Tickets, wie es heutzutage in Deutschland üblich ist. Tickets an der Ticketkasse lösen und dann einsteigen und die werden dann eingesammelt, die Chips. Mhm. Sondern hier geht wirklich jemand rum.
Und kassiert und während der Fahrt.
Kassiert während der Fahrt.
Ah ja, und wenn du dann kein Geld hast, schmeißt du dich dann raus.
Man weiß es nicht. Genau, also grundsätzlich die Stadt, es gibt Zulassungsbedingungen, es gibt ein Punktesystem, es werden verschiedene Kategorien abgefragt, also Zuverlässigkeit des Schaustellers, Bekanntheit des Geschäfts, Attraktivität des Geschäfts, ob jemand aus München ist, gibt Bonuspunkte, ob eine bei einer Schießhalle zum Beispiel, also es gibt ja klassischerweise einen Schießwagen, also einen LKW-Anhänger, sieht man in München aber nicht, sondern man sieht Schießbuden oder Schießhallen, die wirklich platt auf dem Boden aufgebaut werden, weil die im Punktesystem, weil die historischer sind, werden die bevorzugt. Also wenn man hier eine Schießhalle sieht, dann ist es immer ebenerdig, wirklich eine kleine Zeltkonstruktion. Und ebenso historische Sachen kriegen dann auch irgendeinen Bonus. Frag mich nicht genau, wie das, aber es ist festgelegt, auch wieder in den Zulassungsbedingungen kann man das nachlesen. Da ist kein Geheimnis. Es sind natürlich sowas wie die Attraktivität des Geschäfts, sind natürlich ein bisschen weiche Kriterien. Aber grundsätzlich führt es dazu, dass wir 2 Topspinner haben auf dem Platz, 2 Breakdance, 2 Flipper, weil es einfach die Geschäfte von Schaustellen betrieben werden, die einen guten Ruf haben oder eine gute, also über viele Jahre hier erfolgreich waren, immer ihre Gebühren bezahlt haben und keine Probleme gemacht haben, also kriegen da viel Punkte. Und das Geschäft an sich ist attraktiv, also wird es zugelassen, weil es einfach in der Gesamtbewertung stehen die halt, es können x Geschäfte zugelassen werden und die ersten x in der Tabelle werden dann zugelassen und dann gibt es halt 2 Breakdance. Naja, aber also es gibt durchaus Plätze, wo mehr Wechsel ist, gerade bei kleineren Volksfesten, die gucken dann, also so diese mittelgroßen, die gucken dann natürlich schon, dass sie ein bisschen Abwechslung haben, damit die Leute auch wiederkommen, weil wenn jedes Jahr nur der Autoscooter, der Musikexpress und der Breakdance da stehen, dann sagen die Leute immer noch, naja gut, das kenne ich ja schon. Also eine gewisse Konstanz ist auch wichtig, also die Leute wollen ihre Geschäfte wiedersehen, ihre Lieblingsgeschäfte. Und das merkt man halt auch schon, dass da wirklich dann genau danach gefragt wird. Aber eben ein bisschen Abwechslung ist natürlich dann auch einfach in der Werbung, wenn in der Zeitung steht, oh, jetzt hier die neue Sensation. Ist egal, wie neu die Sensation ist, aber Hauptsache es war noch nicht da oder ja, länger nicht da.
Klar. Gut, jetzt hier rechts wunderschön erleuchtet Techno-Power.
Ja.
Klingt schon sehr nach 90er Jahre.
Ja, wenn man dann oben rechts den Stefan Raab auf der Rückwand anguckt, dann sieht man auch, dass das 90er Jahre ist.
Was hat denn der mit Techno eigentlich zu tun?
Ja, ist egal. Thomas D. ist auch auf der Rückwand zu sehen.
Ja, also das ist jetzt ein Karussell, wo die Gondeln hängen, aber es kann eben dann auch die Arme heben und die Leute hängen dann ein wenig schräger.
Und dann ziemlich schräg, ja. Genau. Das Karussell, dadurch, dass man eben so schräg gedreht wird und es sich dann in der Mitte dreht, hat man dann ziemlich schnell ziemliches Kribbeln in den Beinen, in den Füßen, weil da eben das Blut richtig reinfährt.
Mhm.
Aber das ist auch ein Karussell, wo wirklich immer wieder was gemacht wird. Wenn du dir die Geländer anschaust, die sind neu gelackt in diesem Neonton. Der Schriftzug ist da hinten neu gemacht worden.
Vor leider geil, kann auch nicht aus den 90ern sein.
Eben diese ganzen Lichtleisten mit den Mehrfarb-LEDs haben wir vor kurzem gemacht. Also hier wird immer wieder investiert. Das muss man denen schon lassen. Also das ist schon ganz ordentlich. Das Karussell selber ist lädt nicht so richtig zu Wiederholungsfahrten ein, weil es schon sehr extrem ist. Also schon sehr intensiv. Sie werben auch mit, ich glaube, Europas schnellstes Karussell. Gut, das sind halt immer so Naja, das sind also Werbesprüche, aber das haut schon ganz gut rein.
Wenn das schon Technopower heißt, ich finde mal ganz witzig.
Immerhin, die haben einen DJ dabei, also der ist jetzt gerade nicht da, aber da rechts haben sie so eine Bude zumindest auf der Wiesen.
Der legt live auf?
Steht da wirklich jemand live auf. Ja, die ganzen anderen Geschäfte haben ja immer so Musik laufen, aber da wählt halt der Bediener, hat halt so eine Playlist und haut da irgendwie ein paar Songs rein, die er meint passen. Aber der hat natürlich nicht richtig Zeit dafür, aber hier steht da wirklich ein DJ, der mit... Ich glaube nicht mit Plattenspielern, heutzutage macht man das ja nicht mehr, aber grundsätzlich legt der eben live auf.
Plattenspielern macht dann mit Plattenspieler als Controller fürs Notebook.
Ja, aber eben, ich glaube, das muss ja auch nicht, aber eben der macht halt wirklich live so, wie man halt so an so einem Technoladen Musik auflegt.
Also der legt dann hier auch Techno auf oder zumindest in die Richtung. Ja. Ich finde immer, vor ein paar Jahren war es irgendwie noch so der witzige Spruch, dass die Eurotrash-Mucke aus den 90ern nie sterben wird, weil es Volksfeste gibt.
Kirmes-Techno. Nennen wir das ja auch.
Ich habe jetzt schon dieses Jahr das Gefühl gehabt, dass das irgendwie, oder auch die letzten Jahre schon, dass es das deutlich weniger geworden ist und jetzt andere Sachen, wo ein heftiger Beat dabei ist.
Eben, es gibt ja einfach genug Musik, die einen heftigen Beat hat. Also ich denke, das ist schon ein entscheidender Punkt, das ist halt, was du hier brauchst. Du kannst halt keine Balladen spielen. Und dann brauchst du halt was ein bisschen treibt. Und da war dann halt, es ist Kirmes-Techno natürlich super. Das ist so 90er Jahre Eurodance. Aber es ist ja schon lange nicht. Also man hört es immer wieder mal. Neulich die Tage habe ich am Frisbee das Modul mit Computerliebe gehört. Das war schon wirklich sehr, sehr klassisch. Die Module spielen verrückt.
Ja, Es gibt schon so ein paar Klassiker, die da wahrscheinlich nicht aussterben. Der Topspin, auch ein Klassiker unter den Geschäften, also kenne ich schon seit Jahren,
ja.
Ist insofern ganz anders als sehr viele andere Fahrgeschäfte, weil es ist nicht Karussell, sondern hebt so eine ganze Reihe, zwei Sitzreihen an Leuten an zwei Armen hoch und die sind dann aber noch mal quasi, diese Reihe ist quasi drehbar, dass es Leute schleudert. Kann der Topspin die Bank unten, der kann die quasi nicht antreiben, sondern wahrscheinlich nur einbremsen?
Genau, oder? Es gibt eben eine Bremse auf beiden Seiten, die den Arm festhalten kann.
Und damit kann er die Leute schon über Kopf stellen,
ja,
wenn man sie quasi festhält. Aber er kann sie nicht einfach mal so drehen.
Nee. Also das ist das Original Topspin von dieser Fahridee. Mhm. Diverse Nachbauten von anderen Herstellern, die gibt es dann teilweise auch noch mit zusätzlichen Motoren.
Okay.
Was sie halt nicht hinbekommen haben, dass die Gondel sich auch nicht überschlägt, mussten einen Motor anbauen, ist dann am Ende, was dabei rauskommt. Aber der Hersteller hat es eben damals gleich beim ersten Versuch gut hinbekommen, oder zumindest im ersten öffentlich gewordenen Versuch, dass man da ordentlich Überschläge mitmachen kann.
Ich finde es ja ganz, ganz interessant auch eben, dass der relativ langsam oft fährt. Man halt dann auch so sehr langsam irgendwann da drin hängt in den Gurten oder Bügeln.
Natürlich die Spannung, dass man die Leute so langsam nach unten gucken lässt und sie in ihr Verderben oder in das Wasserbecken schauen lässt, was inzwischen jeder Topspin hat. Das ist auch, ist auch nicht original. Das hat der Hersteller sich auch nicht ausgedacht, dass da so eine Wasserfontäne vor ist, die den Leuten ins Gesicht spritzen kann.
Okay, aber das ist natürlich alles hygienisch sauberes Frischwasser?
Das ist hygienisch sauberes, frisch umgepumptes Wasser, ja.
Das ist auch sehr schön. Gut, direkt hinten dran die Wilde Maus. Also die erste Achterbahn, die wir jetzt sehen. Die gibt es mal nur halb so groß auch, oder? Das ist letztendlich abhängig, ob die mit dem vollen oder ganzen Montur ankommen.
Ja, das ist hier die Besonderheit, die Wilde Maus. Also der Besitzer hier hat sich einfach zwei gekauft. Mhm. Und die beiden, also spiegelverkehrt sozusagen, die zweite bauen lassen. Und wenn man sie dann deswegen dann nebeneinander stellt, ist der Teil, wo es bergauf geht, beim einen rechts, beim anderen links, und die stellt man dann aneinander. Und dann gibt es halt eine doppelt so breite Anlage, die aber wirklich komplett getrennt ist. Also man muss sich entscheiden, man fährt entweder links oder rechts.
Ich finde nur, ne, psychologisch schaut es erstmal aus, als wäre das eine Riesenanlage und würde man da sehr lange unterwegs sein. Ja, hat er schon geschickt. Ganz geschickt gelöst.
Genau, das lohnt sich. Also ist auch der einzige Platz in Deutschland, wo das noch gemacht wird. Es gab mal einen Stuttgarter Schausteller, der hatte auch eine Doppelanlage, die er dann in Stuttgart eben auch aufgestellt hat mit beiden Mäusen nebeneinander. Aber der hat die eine inzwischen auch verkauft. Und jetzt gibt es eben nur noch die Wilde Maus, die hier in München dann zu Gast ist, die dann eben auch in München doppelt aufgebaut wird. Mhm. Und dann ein ganz schön eindrucksvolles Bild ergibt.
Mhm. Wie sieht das aus bei so einer Achterbahn? Also jetzt bei der explizit, die wird quasi mit irgendeinem Kettenantrieb einmal hochgezogen und dann rollt sie frei.
Genau, das ist das Grundprinzip einer jeden Achterbahn. Es wird eben in der Kette oder wie auch immer wird Energie reingegeben. Und wenn einmal der Punkt erreicht ist, dass die Bahn diese Energie hat, aber dann fährt sie nur noch schwerkraftgetrieben. Das kann eben hier über eine Kette passieren, das kann natürlich auch über Reibräder passieren, die den Zug nach oben schieben. Und dann gibt es in Freizeitparks, also auf der Kirmes gibt es das nicht, Abschussachterbahn, das heißt, man wird aus dem Stand beschleunigt auf einer langen Geraden und fährt dann irgendwie hoch. Also dann kommt eine Kurve und dann geht es bergauf.
Was schon ganz spannend ist, es gibt gar keine Steilkurven. Jede Kurve ist bewusst flach gehalten und man hat immer das Gefühl, man fällt jetzt raus.
Das ist die Besonderheit der Wilden Maus. Also das macht diesen Achterbahntyp aus, dass die Kurven eben nicht überhöht sind. Was man normalerweise macht, einfach um schnellere Kurven fahren zu können. Hier ist es eben nicht, damit man in den Kurven eben dieses tolle Gefühl hat, dass man gleich jeden Moment rausplumpst. Und wenn du mal genau schaust, siehst du auch, dass die vordere Achse relativ weit hinten ist.
Ah ja, dass und die sehr eng zusammen sind, die beiden
Achsen. Ja, und dadurch kriegst du eben genau diesen Effekt. Du fährst auf diese Kurve zu und denkst, oh, ich fahre noch geradeaus und dann zieht es erst rum. Also man guckt sozusagen in den Abgrund.
Sehr spät,
natürlich, je weiter hinten die erste Achse ist, desto eher kriegt man diesen Effekt natürlich hin.
Ja, auch sehr schön, dass eben so kleine Gondeln sind und nicht man irgendwie mit so einem langen Zug dann fährt.
Genau, der Effekt würde mit dem Zug natürlich nicht funktionieren, weil das nur die ersten zwei genau. Reihen noch mitkriegen. Also hier fahren wir eben Einzelwagen, die insgesamt vier Sitzplätze haben. Dafür fahren eben sehr viele Züge gleichzeitig auf der Strecke, was durch ein Blocksystem erreicht wird. Das auch praktisch bei jeder Achterbahn gibt, was sicherstellt, dass ihr pro Block, die mit Bremsen voneinander getrennt sind, dass nur ein Wagen unterwegs ist, damit es keine Zusammenstöße geben kann.
Was man erzählt, das gab es früher auch als Holzbauten, das Konzept.
Genau, dieser Typ Achterbahn war früher eine Holzachterbahn, war dann viele Jahrzehnte praktisch in Vergessenheit. Es gab dann noch so ein paar, aber neu gebaut wurde das nicht mehr. Und irgendwann Anfang der 90er Jahre, kam dann eben ein Schausteller auf die Idee, weil bei einem Hersteller anzufragen, hier könnt ihr mir das nicht mal in der Stahlversion bauen. Das käme doch sicherlich gut an. Gibt es in Europa noch einmal eine Holzmaus, die steht in England in Blackpool Pleasure Beach.
Also gab es das auch reisend?
Ja, das gab es reisend.
Okay.
Also früher gab es, also bevor es Stahlachterbahnen gab, gab es natürlich auch Holzachterbahnen, die auf Volksfesten aufgebaut wurden. Die erste deutsche Achterbahn wurde auf dem Oktoberfest aufgebaut. Das war auch die erste überhaupt. Und das war dann natürlich das Problem, das ging halt auch nicht schnell auf und abzubauen. Sondern das hat dann 2 Monate Aufbauzeit gehabt oder so. Aber damals war das ja mit den menschlichen, also die Kosten für so Mitarbeiter waren ja noch nicht so hoch.
2 Monate ist natürlich schon, so lange bauen hier in den Bierzelten.
Naja, eben, so die gleiche Kategorie wie die Bierzelte. Das ging dann natürlich recht schnell, dass man sich dann Sachen überlegt hat, wie man sowas einfacher auf- und abbaubar bekommt.
Weißt du jetzt, wie lange die jetzt an so einer Wilden Maus aufbauen?
Sagen 3 Tage oder sowas, 2 Tage und sowas in der Richtung.
Also das war sehr kurz.
Auch da hängt es natürlich davon ab, wie viele Mitarbeiter du hast und wie geübt man ist.
Die bringen dann aber wahrscheinlich alles wirklich selber mit. Die haben ihren eigenen Kran, die haben ihren eigenen LKWs, wo sie das Zeug transportieren.
Ja.
Und Mitarbeiter, ja. Auch alle dabei? Oder?
Ja, klar. Also auch da wieder, auch bei den Achterbahnen, es hängt auch da wieder davon ab, wie dringend hast du es wegzukommen oder wie viel Zeit hast du zwischen den Plätzen. Und natürlich, wenn der Olympia-Looping innerhalb von einem Tag abgebaut werden muss, weil es eilig ist, dann sind das nicht alles eigene Mitarbeiter. Und auch die LKW-Fahrer, dann helfen halt auch andere Schausteller beim LKW-Fahren. So.
Ich habe so nebenbei rausgehört, es wäre möglich, den an einem Tag abzubauen? Oder schon sportlich, oder?
Also das sind dann, aber so, ne, das sind dann halt 24 Stunden,
ja.
Das ist dann nicht das ist kein 8-Stunden-Tag.
Ja, ja.
Also ich glaube, der Rekord, den sie beim Olympia-Looping mal hinbekommen haben, war irgendwo, das muss im Ruhrgebiet gewesen sein, wo die Plätze ja relativ dicht beieinander sind. Und da haben sie bis Sonntagabend war das Volksfest bis Sonntagabend und am Freitag ging es weiter woanders.
Okay, das ist natürlich insofern auch ganz schön gemein, weil man natürlich nicht schon mal das gerade eben Abgebaute drüben schon aufbauen kann, sondern ich muss ja irgendwie eben, zuerst...
Das Hinterhältige, was ganz unten ist, was man zuletzt abbaut, muss man zuerst wieder aufbauen. Aber ein Gutteil ist halt auch einfach das Hin- und Hergefahren und so weiter. Das sind der Olympia-Looping, sind 60 LKW-Ladungen. Das ist schon ganz schön viel zu transportieren einfach. Das ist
einiges, ja.
Die große Wildwasserbahn, die alle 2 Jahre auf der Wiesn steht, ist jetzt gerade so ein bisschen unklar. Es gibt Gerüchte, sie wäre verkauft.
Ja,
die hatte eine 2. Sohle. Das heißt, die Unterkonstruktion konnte man in Ruhe schon vorbauen, weil das natürlich auch was ist. Die Unterkonstruktion muss ganz sauber stehen. Gerade bei so einer großen Anlage wie einer Wildwasserbahn oder einer Achterbahn, da darf ich natürlich...
Weg im Wasser?
Wenn ich da ein bisschen schief anfange, dann habe ich am Ende einen Meterunterschied. Und deswegen, das muss ich wirklich am besten in Ruhe machen. Und deswegen ist eine zweite Sohle schon, bringt schon sehr viel. Weil danach das oben draufsetzen, na gut, da hat man halt seine Übung, das kriegt man dann schon hin. Aber klar, also wenn es sowas ist oder auch der Höllenblitz zu Zeiten, als er noch nach Bremen umsetzte, nach der Wiesn, dann haben die auch mal mit 4 Kränen gleichzeitig abgebaut. 2 vorne, 2 hinten.
Weil was ist der Höllenblitz?
Der Höllenblitz ist eine Indoor-Achterbahn, zu der kommen wir später noch.
Ah, ja.
Aber auch eine große Achterbahn. Und eben mit 4, also wenn man sich dieses Ballett vorstellt, wie viele LKW da außen rumstehen, wenn mit 4 Kränen da irgendwie Zeug rausgeholt wird, das muss ja auch alles weg. Mhm. Und da braucht man natürlich, da haben 60 Leute gearbeitet. Das sind natürlich dann nicht alles Mitarbeiter, die man dauerhaft dabei hat.
Aber brauchst du wahrscheinlich trotzdem genug Experten, die wissen, wo es geht und wie es funktioniert?
Ja, genau. Also das, da guckt man schon, dass man Leute hat, die sich grundsätzlich auskennen. Aber das ist natürlich auch eine Sache, das kannst du nicht immer wieder machen, sondern das sind wirklich die absoluten Ausnahmen. Eben auch die Sache mit dem Olympia-Looping, also die hat natürlich dann auch schon Sachen vorbereitet, also die Dekoration kommt dann weg vorher schon und so weiter und so fort, aber trotzdem musst du da, ja, da wird halt auch wenig Rücksicht auf das Material genommen, weil einfach, dann zieht man halt auch mal so eine Schiene über den Asphalt, das tut auch der Schiene nicht so gut.
Eines der Fahrgeschäfte, die eigentlich total langweilig sind, aber mich total fertig machen, die Hexenschaukel.
Ja, auch ein sehr historischer Klassiker hier.
Mhm. Weil, mal dazu sagen, die Hexenschaukel schaukelt wirklich nur so minimal, aber außenrum dreht sich quasi die gesamte Dekoration.
Jetzt verrätst du ja völlig das Geheimnis.
Ach, entschuldige.
Gut, jetzt bei der Hexenschaukel, die hier in München steht, sieht man es auch von außen schon von Weitem, was innen drin passiert. Und man sieht dieses sich drehende Häuschen, den Raum außenrum. Das ganze Prinzip gibt es gibt's auch für Freizeitparks und dort arbeiten sie natürlich mit dem Überraschungseffekt. Das heißt, man steht vor einem alten Herrenhaus oder irgendwas und geht dann hinein und dann gibt es eine Geschichte, wird erzählt und dann kommt man in diesen Raum, setzt sich auf die Bank und es schaukelt so ein bisschen und auf einmal überschlägt man sich, also gefühlt überschlägt man sich natürlich, man merkt ja nicht, dass der ganze Raum sich dreht, weil man keinen Bezugspunkt hat. Und dann ist oft das Gejohle und Gekreische groß.
Mhm.
Und ich habe kleine Kinder schon richtig Angst bekommen sehen.
Mir ist da auch mal richtig schlecht geworden drin. Ich war nach dem Bierzelt noch vorbeigegangen. Das war gar nicht so die beste Idee.
Ja, aber das Gute dabei ist, sobald man die Augen zumacht, ist es ja, nicht vorbei. Weil
ja, das ist
eine rein optische Illusion.
Ja, natürlich. Ganz, ganz spannend, direkt neben dran, der Cyberspace schwingt ja bis über die Hexenschaukel drüber. Und zwar gewaltig, obwohl da noch ein Stand dazwischen ist, oder?
Genau, das sind diese, genau wie die Schaukeln, sind auch diese Propeller natürlich auch im Luftraum deutlich breiter als ihre Standfläche. Das muss man natürlich bei der Planung beachten. Und,
heißen diese Fahrgeschäfte im Fahrgeschäft-Jargon Propeller, ja?
Ja.
Obwohl der Propeller mehr dekorativ ist als Nutzen hat.
Ja gut, das Ganze ändert einen an den Propeller nicht. Also hier so. Der Cyberspace, also dieses Fahrgeschäft vom Hirschler Mondial hat auch einen Propeller am Arm. Ich wollte mal wieder Leute fragen, ob das der Antrieb sei. Nein, es ist nur Show. Aber gute Show. Jetzt fragen mal wieder Leute. Aber da der ganze lange Arm so rotiert, hat sich irgendwie ein Propeller da eingebürgert.
Erstmal vom Konzept wieder so, also da wo die Leute sitzen, wäre nochmal an der Achse selber drehbar. Ist aber wahrscheinlich wie beim Topspin, dass man den nur festhalten könnte, also einbremsen könnte.
Genau, das wird hier auch gemacht. Es gibt aber von anderen Herstellern das gleiche Prinzip. Da ist nicht mal gebremst.
Mhm. Achso, da ist immer frei hängen.
Ja. Da ist immer frei, genau. Dieses ermöglicht natürlich, also diese Bremse ermöglicht natürlich auch, dass man, wenn ich ganz am höchsten Punkt einfach mal die Bremse anziehe und dann weiterfahre, dann fahre ich natürlich kopfüber durch die Station. Mhm. Solche Sachen sind eben bei den anderen nicht möglich und richtig angenehm sind sie auch nicht. Wird aber auch hier nicht gemacht, praktisch. Man macht kurz vorher die Bremse aus, sodass man sich in der Station wie ein Irrer dann überschlägt.
Was macht für dich ein gutes Fahrgeschäft aus? Was ist es, was dich dann da dran reißt? Warum sagst du jetzt im Zweifel, der Parcours ist ganz brauchbar und das andere wäre zu wild? Oder?
Na, ja, ich kann jetzt nur mit so Allgemeinplätzen antworten. Also die Fahrt sollte natürlich nicht langweilig sein, also nicht zu gemächlich, aber auch nicht zu, also nicht, aber abwechslungsreich.
Mhm.
Also zum Beispiel jetzt der Technopower, wo ich praktisch die ganze Zeit irgendwie dagegen anarbeite, dass meine Füße irgendwie platzen.
Mhm.
Jetzt übertrieben gesagt, das ist mir halt dann ein bisschen doof. Eben gewisse Abwechslung, nicht einfach nur, ist auch eine Sache vom Betrieb. Also wenn ich das Ding einfach anmache und alle Regler auf voll drehe und dann 5 Minuten warte, ist auch langweilig. Also es muss da ein bisschen Abwechslung sein, es muss ein paar schöne Bewegungen, die sich überlagern.
Siehst du das von außen? Kannst du vorher vorhersagen, bevor du einsteigst, dass das wahrscheinlich ein ganz ordentlicher Fahrt ist, wenn du was Neues jetzt anguckst?
Ja, schon. Also, klar, du siehst ja die grundsätzlich, also ich kenne jetzt auch relativ viele Fahrgeschäftstypen schon, deswegen habe ich auch einfach oft dann einen Vergleich. eben im Detail sieht man es dann vielleicht nicht. Und dann passiert auch mir, dass ich da durchaus immer wieder mal überrascht bin, wenn ich in was einsteige und dann denke, ui, da ist ja, das geht ja ganz schön ab hier. Das ist nicht schlecht. Aber es kann natürlich auch, also gerade, ich sag mal so ein Breakdance zum Beispiel, ob die Fahrt jetzt spannend oder langweilig ist, siehst du von außen dann nicht so. Also klar, bei den Extremen, aber das ist dann oft auch wirklich so von der einzelnen Fahrt abhängig. Und wenn der Fahrer halt gerade, also wenn der Bediener gerade eine gute Fahrt hat oder also gerade einen guten Tag hat, dann fährt er halt besser.
Also die haben da schon nicht nur einen Startknopf, sondern der kann da entsprechend noch einiges einregeln, was er da geschwindigkeits- und eventmäßig machen will.
Na, im Prinzip haben eigentlich alle Fahrgeschäfte haben eine Handsteuerung. Mhm. Das heißt, ich kann alles, was mit dem Motor angetrieben wird, kann ich manuell steuern. Es gibt Automatikprogramme, die dann eben einfach gewisse Geschwindigkeiten für die verschiedenen Motoren ansteuern und das der Reihe nach abfahren, so ungefähr. Die werden selten benutzt. Also beim Topspin ist es üblich, dass es benutzt wird. War ursprünglich auch vom Hersteller gar nicht anders freigegeben. Da durfte man nur Automatik fahren. Irgendwann hat man dann gemerkt, dass man kann auch Handsteuerung. Das ist auch eine Sache der Erfahrung, dass man erstmal sagt, okay, das ist so ein großes Geschäft mit solchen Lasten oder Gewichten, die hier zum Einsatz kommen, also die Massen, die hier im Spiel sind. Mit der Automatik weiß ich, okay, das wird nicht zu wild. Und wenn man dann ein paar Jahre das laufen lässt, dann merkt man irgendwann, okay, ach, ja gut, die Leute haben die Erfahrung gesammelt, jetzt lassen wir auch Handsteuerung zu. Sowas kann durchaus passieren. Es gibt durchaus in der Steuerung dann noch Begrenzungen, also zum Beispiel eine Zeitbegrenzung, wo der TÜV dann sagt, okay, je nach Fahrgeschäft so und so lang darfst du maximal fahren, sonst werden die Belastungen zu hoch. Das ist dann, auch wenn du Handsteuerung machst, schlägt das trotzdem zu. Das heißt, da musst du aufpassen, damit das Ding nicht zwischendrin einfach anhält. Weil dann ist natürlich die Fahrt, also ich eine Fahrt inszeniere ich halt immer. Also ich drücke mich einfach, fahre nicht einfach los und irgendwann höre ich auf, sondern ich erzähle ja auch was und so. Und wenn ich dann gerade erzähle, so jetzt geht's noch mal richtig los und dann hält das Ding einfach an. Und das muss man schon ein bisschen im Auge haben.
Ja, ja.
Grundsätzlich Automatiken werden in Freizeitparks oft benutzt, weil natürlich der Bediener, die Leute, die da arbeiten, willst du nicht erst anlernen, dass sie die Fahrgeschäfte ordentlich bedienen können und du kannst natürlich auch den Verschleiß besser kontrollieren.
Mhm.
Und gerade in Freizeitparks, also bei einem Fahrgeschäft auf der Kirmes, da verdiene ich mit jeder Fahrt Geld. Da muss jede Fahrt überzeugen, dass Leute am Ende sagen, ich steige nochmal ein.
Mhm.
In einem Freizeitpark ist das nicht so. Da kommen die Leute wegen des Gesamtpakets, aber wenn das eine Karussell jetzt ein bisschen langsam fährt oder ein bisschen langweilig ist, dann ist auch egal.
Mhm. Ja gut, also muss halt dann der gesamte Park zumindest überzeugen. Also du kannst es auch nicht bei jedem das langweilig machen.
Grundsätzlich habe ich halt die Achterbahn, die Leute ziehen oder die Shows oder was weiß ich. Also ein Karussell ist halt sowas, was man mal mitmacht. Aber darum geht keiner in den Freizeitpark.
Wie ist das mit den Moderationen? Ich habe immer diese meistens sagen, sehr nasale Stimme.
Ich sage Rekommandation. Man rekommandiert, das ist der Rekommandeur, der da arbeitet.
Okay. Ist das derselbe, der auch die Knöpfchen drückt und dann die Fahrt macht?
Ja. Mhm. Genau, das ist eins. Klar, du könntest das auch getrennt machen, aber die Leute willst du noch hinsetzen. Das kostet ja alles Geld.
Ja, ja.
Genau, das ist eben die Person, die das Geschäft verkauft, also den Leuten empfiehlt, ne? Daher der Name ursprünglich.
Aber also dadurch, dass die nicht vorne dran stehen, wie bei so einer Revue, habe ich auch oft das Gefühl gehabt, dass das einfach nur irgendwie vom Band kam. Immer dieselben fünf Sprüche, wenn du da ein paar Minuten davor standst.
Ist in Deutschland unüblich, gibt es im Ausland durchaus öfter. In den Niederlanden oder in England, die haben halt so eine Jinglebox mit nicht nur irgendwelchen Geräuschen, wie es in Deutschland üblich ist, sondern eben wirklich so Ansagen. Und das Lustige gerade in England ist, sehr viele Schauspieler kaufen die anscheinend vom gleichen Hersteller. Und der Hersteller kommt aus den Niederlanden. Das heißt, da spricht dann so ein Typ mit so einem niederländischen Akzent auf Englisch. Buy your tokens at the cash desk. Ah. Und das an jedem zweiten Geschäft. Und man kommt da so vorbei und denkt so, das kenne ich schon.
Hey,
und das klingt halt auch so lustig, weil er eben jetzt kein Engländer ist, der es gesprochen hat. In Deutschland eben sehr, sehr unüblich. Das wird eigentlich immer live gesprochen. Bis auch vielleicht noch so ein paar. Es gibt dann so ein paar Floskeln, die dann kommen. Irgendwie, ach Detlef, jetzt kommt auch bald her und so, das ist so total lustig. Oder ne? Und dann gibt's halt, in Deutschland gibt es den Motorenstart-Sound und We're Flying High und das gibt es Standard, das zweite Geschäft benutzt. Auch ein bisschen eintönig, aber sollen sie mal. Also das und genau, die nasale Stimme ist halt auch sowas, das ist halt, man lernt natürlich von den anderen und wenn die alle so reden, dann redet der Neue auch so.
Gibt es da Statistiken, empirische Forschungen dazu,
nein,
ob denn deine Saalstimme mehr Leute
zieht? Nein, nein. Das ist, generell muss man natürlich sagen, Schausteller, da gibt es halt auch die ganze Bandbreite an Leuten. Ich meine, wer klassischerweise sind Schauspieler nicht die gebildetsten Menschen der Welt, weil die eben
so aufgewachsen sind.
Ganz klassisch im Wohnwagen geboren sozusagen. Gut, das passiert heute nicht mehr so oft, aber dann immer in wechselnden Schulen, früh aus der Schule rausgegangen, weil man muss ja im Geschäft helfen. Und auch wirtschaftlich, das ist halt, du lernst halt von deinem Vater oder sowas, jetzt ist auch eher ein klassisches, sehr patriarchales Geschäft, also der Sohn übernimmt vom Vater das Geschäft und sucht sich dann eine Frau, die dann auch für die Mitarbeiter kocht, also das ist bei den Schauspielern immer noch so.
Ah ja.
Da lernst du halt, also eine wirtschaftliche Ausbildung hat praktisch kaum einer. Klar, die ganz Großen, wer 10 Geschäfte oder 5 Geschäfte hat oder eine große Achterbahn, der wird nicht umhinkommen.
Ja, der reist da wahrscheinlich auch nicht mehr mit allem mit rum, oder? Also der hat dann
genug Mitarbeiter. Ah, ehrlich? Nein. Schon an ihrem Hauptgeschäft eigentlich immer dabei. Also da ist natürlich ab einer gewissen Größe oder Umsatz, den ich mache, dann werde ich auch nicht ohne auskommen. Aber es wird halt viel nach Gefühl gearbeitet. Sowohl im Wirtschaftlichen eben als auch im Betrieb. Und wenn dann einer meint, was weiß ich, wenn du, oder jetzt die Autoscooter. Wenn du am Anfang von der Wiesn als Autoscooterbetreiber mal rumgehst und alle nehmen 3 Euro und du nimmst 2,50, dann nimmst du auch 3 Euro. Hm. Ja, warum? Weil es wird keiner deiner Besucher wird rumgehen und sagen, oh, da kostet nur 2,50, da fahre ich.
Naja, keiner
will. Und das ist halt dieses Jahr, wenn die anderen das nehmen können, dann kann ich das ja auch.
Ja, ja.
Und eben irgendwelche Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit würde ich da nicht erwarten.
Ja, also lass noch mal kurz über Sicherheit. Ich schaue die ganze Zeit mit so einem Auge eben rüber zu den Fahrgeschäften. Dieses Konzept, dass man so einen Schulterbügel sich quasi umklappt, ist also das ist beim Parcours sicherlich nicht nur zur Sicherheit, sondern das hält mich ja auch wirklich überhaupt fest. Also sonst würde ich ja nicht rausfliegen. Aber es gibt ja so ein paar Fahrgeschäfte, wo ich eigentlich diese Bügel gar nicht bräuchte. Und sie quasi zur zusätzlichen Sicherheit mit drauf sind, oder?
Wie meinst du?
Naja, also zum Beispiel bei der Achterbahn sehe ich erstmal keine große Chance rauszufliegen.
Ja gut, bei der Achterbahn ist es natürlich grundsätzlich eine Sache, wo du abhebende Kräfte hast, wo du aus dem Sitz gehoben wirst, da brauchst du natürlich eine Sicherung. Wenn du eine Achterbahn hast, wo die ganze Zeit nur in den Sitz reingedrückt wird, kannst du nicht rausfliegen. Klar. Jetzt der Olympia-Looping zum Beispiel hat praktisch keine abhebende Kräfte, da würde dieser Beckenbügel sicherlich reichen. Nur es gab dann irgendwann jetzt mal der Meinung gewesen, reiner Beckenbügel reicht nicht. Und dann hat man diese Schulterbügel eingeführt, um die Leute auch stärker zu fixieren. Denn das Problem, was halt noch dazu kommt, ist nicht nur dieses Rausfliegen, sondern wenn du dich komisch drehst in deinem Sitz, also Platz hast, und dann kommt irgendeine Kraft auf dich, die du nicht erwartet hast, du fährst in den Looping rein, wirst du zusammengestaucht. Und wenn du jetzt schief sitzt, weil du gerade mit deinem Nachbarn quatscht, dann kann das ist natürlich schwieriger zu berechnen, oder kannst du nicht sicher sein, dass da nichts passiert. Wenn die Leute aber alle in die gleiche Richtung gucken und gleich sitzen im Oberkörper, weil sie eben an den Schultern fixiert sind, sind die Risiken geringer, weil du genau sagen kannst, okay, in dieser Form, also in dieser Sitzposition passiert nichts. Und das ist zum Beispiel beim Parcours natürlich, wo du eben untenrum, also wo die Füße frei baumeln, da könntest du auch nur mit einem Schoßbügel arbeiten, der dann von oben zwar kommt, aber obenrum, also soweit die Schultern frei lässt. Aber da könntest du dich natürlich eben mit dem Oberkörper stärker bewegen und vielleicht bei den Kräften, die auftreten, wenn du dich jetzt vorbeugst, sage ich mal, und dann reißt es sich rum, dann schlägst du hinten an die Rückwand an, also an deine Rückenlehne an. Dadurch fixieren sie dich sozusagen weiter. Das geht nicht nur das Rausfallen, sondern auch irgendwelche körperlichen Folgen.
Ich habe, also ich bin nicht der Schlankeste, aber ich hatte jetzt tatsächlich zweimal in Fahrgeschäften Probleme da irgendwie, aber dann weniger wegen dem Bauch, sondern mehr, weil ich halt auch nicht der Kleinste bin, also allein von der Schulterhöhe. Und dann, dass der von oben quasi mich gar nicht sinnvoll mit dem Schulterbügel irgendwie erfassen konnte. Und da wundert es mich jetzt schon, also ich bin jetzt keine 2 Meter groß, irgendwo ein bisschen drunter, 1,95, keine Ahnung. Hast du da, also du bist ja auch nicht der Kleinste, aber hast du da irgendwo bei ein paar Fahrgeschäften Probleme mit den Schultern dann auch?
Unangenehm ist teilweise schon, speziell Fahrgeschäft aus italienischer Produktion.
Für kleinere Menschen gebaut.
Okay. Es scheint wirklich so zu sein. Also grundsätzlich von der Größe ist üblicherweise, also bei den meisten neueren Fahrgeschäften, Achterbahnen, ist 1,95 die Grenze, auf die man hinbaut. Aber das ist natürlich auch, das hängt halt auch davon ab, Verhältnis Oberkörper-Unterkörper. Wenn ich einen kleinen Oberkörper habe, dann ist auch egal, wie lange. Dann passe ich rein an den Schultern, aber wenn ich lange Beine habe, kann es halt auch sein, dass ich schon an Sachen rankomme obwohl ich noch in der Gesamtgröße drin bin. Ein Freund von mir, der schafft es halt bei Karussells teilweise Dekoration zu berühren mit den Füßen, weil die Beine sehr lang sind, obwohl er nicht zu groß ist.
Okay. Ja, vor allem nicht zu groß.
Also jetzt nicht in Deutschland, im Ausland. Da ist das ja alles ein bisschen laxer.
Okay. Hast du bei so wilderen Fahrgeschäften ab und zu Probleme mit deiner Brille? Also, oder nimmst du die dann mal ab? Oder?
Dafür habe ich ein ganz magisches Gerät und jetzt ein Brillenband. Ich habe aber relativ selten Probleme. Also das Problem, oder was heißt das Problem, aber sobald man so ein Brillenband hat, dann benutzt man es auch. Ich merke es an mir selber, bei Sachen, wo ich früher nie das Brillenband genommen hätte, weil ich weiß, dass die Brille einfach hält, weil ich auch die Kräfte kenne, aber dann nehme ich es halt doch, weil wer weiß, was passiert, obwohl es so richtig bequem auch nicht ist, aber grundsätzlich gibt es nicht so viele Fahrgeschäfte, also ne, wenn ich jetzt in Cyberspace einsteige oder sowas, wo ich irgendwie auch mit höheren Kräften mal über Kopf fahre, da wäre ich dann schon vorsichtig, aber bei den meisten Sachen, Schaukeln, Achterbahn und sowas, da ist es schon sehr unwahrscheinlich, dass man die Brille verliert.
Ja, was man ja immer mal wieder doch irgendwie mitbekommt, sind so Hüte, die in der Achterbahn an mir vorbeifliegen, wenn ich weiter hinten sitze.
Ja gut, Hüte, Handys, habe ich alles schon. Also ich habe mal auf einer Achterbahn ein Handy gefangen. Das ist dem vor mir aus der Tasche gerutscht und wir waren gerade auf der ersten Abfahrt, wo man schon so Schwerelosigkeit hat und es schwebte so an mir vorbei und ich griff wirklich so vor mir in den Raum und hielt dann das Handy in der Hand. Das war auch so ganz irreal in dem Moment, weil es einfach, die erste Abfahrt dauert ja auch nicht lang, aber es war so in dem Moment so, Moment, das ist nicht, ich nehme das mal. Und dann fragte ich so rum, braucht jemand noch ein Handy? Und dann der vor mir so, ach ja, Moment, das war jetzt, da fehlt ja was.
Das hat ihn aber sicher sehr gefreut.
Ja, ja, das wäre nämlich ganz schön kaputt gewesen danach.
Das ist ja echt schön. Ja klar, ne, wenn du quasi in dieser Freifallphase der Achterbahn bist.
Die Freifallphase ist nicht das Problem, aber der Aufschlag.
Ja, ja, genau. Da hast du schon ein wenig Zeit, dieses Handy wieder ganz elegant zu fangen. Ne? Das ist so, also nicht viel, aber...
Ja, also war auch nur einmal, dass ich das erlebt habe.
Links daneben eine Geisterbahn, das Geisterschloss.
Ja, es gibt auf der Wiesn relativ viele Geisterbahnen. Wir haben dieses Jahr, dank der Neuheit, Wiesn-Neuheit, Dämonium, haben wir 6 Geisterbahnen, wobei das eine nennt sich Abenteuerbahn, aber ist das gleiche in Grün, würde ich sagen. Da gibt es natürlich gute und weniger gute. Eine Besonderheit auf der Wiesn ist, dass die praktisch alle Bahnen Käfige um ihre Wagen gebaut haben. Ich vermute mal, damit die Besoffenen nicht die Figuren kaputt machen. Es gibt zwar den klassischen, es gibt noch die nostalgische Geisterbahn, die hat das nicht, aber alle, also 3 zumindest, die lange Jahre hier immer standen, haben alle so einen Käfig außenrum. Das nimmt natürlich so ein bisschen die Atmosphäre, wenn man in so einem Käfig sitzt, dann ist auch der Gruselfaktor, finde ich, geringer, wenn die Figuren mich gar nicht erreichen können.
Ja, rein physisch.
Das Geisterschloss ist eine relativ große Bahn mit 2 Etagen, aber ich finde sie nicht so spannend.
Wie ist das? Gibt es da die lebenden Geister, also wo man auch wirklich von Leuten erschreckt wird, oder haben die dann alles nur automatisierte Figuren?
Das ist, ja, in den letzten Jahren sind lebende Geister sehr populär geworden. Im Prinzip hat es jetzt jede Geisterbahn, weil das irgendwie Leute reinzieht. Das Problem ist halt, wenn ich einen guten Erschrecker habe, dann kann das schon ganz schön furchteinflößend sein. Aber wenn ich natürlich nur meinen Mitarbeiter habe, der sonst Chips einsammelt, der auch nicht so richtig Bock hat, dem ich so eine Gummimaske überziehe, naja, dann ist halt auch der Erschreckfaktor eher gering.
Weiß nicht schon, der Schreck gegenüber, der Schocker ist auch eine Geisterbahn wahrscheinlich?
Ja, das ist eine sehr schöne Geisterbahn.
Das ist eine schöne Bahn?
Ja.
Was macht das die Bahn schöner?
Die ganze Gestaltung. Also dieses Geisterschloss ist eine sehr klassische Geisterbahn. Das heißt, du fährst an so Pappmaché-Figuren vorbei und dann gibt es die Hupe und sowas. Und dann hängen noch Fäden dir ins Gesicht und... Fäden haben sie hier nicht, weil sie im Käfig
haben. Ja, okay. Das geht aber.
Gut, das fällt dann da aus, aber es ist halt relativ kahle Räume, die dann wirklich nur so einzelne Figürchen haben oder Effekte. Und der Schocker ist komplett anders. Dort gibt es Themenräume. Es gibt das, den Operationsraum. Es gibt das, weiß nicht, das Irrenhaus. Solche, also wirklich sind Räume, die durch Türen getrennt sind, wo der gesamte Raum gestaltet ist, der Boden.
Eigenes Szenario hat.
Also es ist wirklich nicht nur einfach ein schwarzer Raum, wo eine Figur steht. Und das gibt es so in Deutschland nicht. Das ist die einzige Geisterbahn, die wirklich so gestaltet ist. Es ist wirklich mehr eine Themenfahrt mit einem Geisterthema. Und dadurch ist die Stimmung da eine ganz andere. Und die hat Humor, die Geisterbahn. Also auch der Betreiber hat Humor. Man sieht es hier, steht dran, das ist die 4-Stock-Geisterbahn. Aber man sieht ganz klar, es ist nur eine Etage. Aber vor dem Schild 4-Stock-Geisterbahn steht eine Figur und die hat 4 Wanderstöcke Spazierstöcke über dem Arm hängen und da steht dran, erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock, vierter Stock. Und der nimmt damit halt auch seine Kollegen aufs Korn, weil gerade Geisterbahnbetreiber, es gibt die alte Weisheit, Flash is Cash im Geisterbahnsektor. Wer dick auf, was außen gut aussieht, zieht die Leute rein. Wie es dann innen drin ist, ist fast egal. Haben wir in Deutschland noch Glück? Im Ausland ist das noch viel schlimmer. Da sieht es außen aus wie ein Palast und innen drin ist wirklich tote Hose. Also da hast du zwei Figuren und noch Fäden von der Decke.
So. Hörst du?
Und deswegen, weil irgendwie Leute denken, dass mehr Stockwerke besser sind, wirft dann zum Beispiel Demonium hinten, glaube ich, auch mit vier Stockwerken.
Mhm.
Die auch, aber die machen die Bahn nicht besser. Also. Ja, und solche Sachen. Und da, ich finde das halt ganz schön, wie er halt auch sich über seine Kollegen lustig macht.
Geisterklo-Besetzer, ja.
Ja, das Geisterklo, ein Skelett, das die Tür aufmacht und dann die Leute nass spritzt.
Anpinkelt.
Von unten rum her.
Sehr schön. Gut. Fährst du so eine Geisterbahn auch wirklich gerne? Oder findest du nur schön, sie einmal zu fahren, um zu sehen, wie sie jetzt wirklich ist?
Ja, also ich bin ein großer Geisterbahn-Fan grundsätzlich. Also ich fahre praktisch jede Geisterbahn, der ich begegne. Diese hier fahre ich auch durchaus mehrmals. Also den Schocker kostet halt leider relativ viel Geld. 5,50 Euro, finde ich, ist schon relativ viel Geld. Also ansonsten sind die Geisterbahnen hier auf dem Wiesn relativ teuer.
Man kann es ja tatsächlich auch überhaupt nicht einschätzen, wie weit das nach hinten geht, wie lang die fährt, wie viel Platz da ist.
Ja, das kann man natürlich nicht sehen, das soll man von außen sonst natürlich einfach nur gut aussehen. Da drüben steht der Chef, der Herr in der grünen Steppenjacke.
Ah ja.
Genau, und ja, auch ein beliebter Scherz ist der Herr mit der Angel und der Kunstspinne dran. Und letztes Jahr hatten sie noch einen Monitor hier draußen hängen mit einem Schild. Live-Übertragung aus der stockdunklen Geisterbahn. Das hatte ich wirklich Leute von den schwarzen Monitor. Es stand alle 2 Minuten Live-Übertragung aus der stockdunklen Geisterbahn. Das haben sich wirklich Leute vor den ausgeschalteten Monitor gestellt. Und ich habe mich natürlich immer sehr darüber gefreut, wenn daneben steht und wann die Leute es merken. Oder wann sie das Schild einfach mal lesen. Ich kann es verraten, innen drin ist es nicht stockdunkel.
Ah ja. Mhm. Das ist schon ein nettes Szenario. Aber also so richtig erschrecken tust du dann nicht, du weißt, was dich da erwartet, oder kommen auch in Geisterbahnen mal Momente vor, wo du es nicht mitrechnest und tatsächlich...
Nein, die nostalgische Geisterbahn hat wirklich einen Schreckeffekt, der, glaube ich, jeden erwischt. Also der ein wirklich gut gemachter Schreckeffekt, der ist nicht schlimm, der ist nicht blutig oder irgendwas, aber jeder zuckt da zusammen. Ja, das funktioniert und das gibt es aber relativ selten. Gerade die meisten anderen Geisterbahnen, du kannst halt, wenn du alles mal schon x Meter weit vorher erahnen kannst, das erschreckt mich da. Dazu muss eine Geisterbahn innen dunkel sein, dazu muss man sich aber auch kümmern, dazu muss die Plane lochfrei sein, dazu muss ich auch nicht aufbauen. Das Arbeit, das macht halt nicht jeder gern, sich um sowas zu kümmern. Aber eben hier bei Familie Eckel, die auch die nostalgische Geisterbahn betreiben, also die haben wirklich zwei sehr gute Geisterbahnen. Und ja, es gibt in Deutschland noch die Geisterstadt, die setzt wirklich auf so Schockeffekte mit so wirklich so einzelnen Figuren, die aber dann wirklich, ne, einen wirklich erschrecken. Aber die schwarze Räume, aber dann immer die einzelnen Figuren. Die auch, macht das auch wirklich gut, aber es gibt nicht viele gute Geisterbahnen, muss man einfach sagen. Mhm. Ist natürlich auch immer die Sache, was ist die Zielgruppe? Wenn ich da will, dass Oma mit dem Enkel reingeht, darf es ja nicht zu wild sein.
Na ja, ja.
Und wenn ich dann eine wilde Geisterbahn mache, das aber keiner erwartet, weil alle wissen, oh, da kann Oma mit dem Enkel rein, habe ich auch ein Problem. Weil dann die reingehen, denen ist zu viel und die reingehen könnten, für die es gut wäre, die gehen nicht rein. Das ist also schwierig, weil es ist einfach das Bild, jeder weiß, was eine Geisterbahn, was einen da erwartet und denkt so, ja, gut, so eine Pappmaschinenfigur, die macht hui.
Da bist du natürlich dann mit lebenden Geistern im Zweifel noch besser dran, die ein bisschen individueller drauf reagieren können.
Genau, das ist natürlich, dann gibt mehr Möglichkeiten. Es gab zum Beispiel eine Geisterbahn, die immer in Hamburg auf dem Hamburger Dom stand, hatte eine ganze Weile so eine Erschreckertruppe, die auch an Halloween im Heidepark zum Beispiel immer arbeitet. Und die haben es halt wirklich hinbekommen, dass da Leute heulend ausgestiegen sind.
Mhm.
Weil da war auch ganz klar die Ansage, wer hier einsteigt, ja, hier gibt es Live-Erschrecker und die machen Alarm. Das war auch außen schon, es gab immer außen, stand einer, der schon Leute auf dem Balkon erschreckt hat, sodass die Leute, also die da vorbeifuhren. Das war wirklich, konnte man klar sehen, aber da sind Leute richtig, richtig fertig rausgekommen. Kann man jetzt auch drüber debattieren, warum jemand das macht, aber also warum jemand da überhaupt reingeht, wenn er ein bisschen Schrecker ist. Aber da hat man wenigstens was fürs Geld bekommen.
Ah ja, schön. So, wir stehen jetzt vor einer anderen Achterbahn, du hast vorhin schon erwähnt, den Höllenblitz.
Ja.
Und ist erstmal die meiste Bahn wird wohl Indoor sein. Es gibt eine Schiene draußen, die vorbeifährt.
Genau, die erste Abfahrt ist draußen. Die größte reisende Indoor-Achterbahn der Welt.
Ja, und die Gondeln sind frei drehbar, wenn ich das richtig gesehen hatte.
Auch
ich. Komisch, genau. Das Konzept erinnert mich an eine Bahn, die es früher gab. Die sah sehr ähnlich aus, nur jetzt halt nicht in diesem Indiana Jones Scene, sondern in einem Star Wars Scene.
Nein, hieß zufälligerweise Star World.
Möglicherweise. Und dann gab es noch eine andere, die irgendwie in so einem Dschungel-Theme war.
Ja, zufälligerweise Magic Mountain.
Ja, das sind also das ist die gleiche Bahn.
Tatsächlich. Ja, ja. Also natürlich auch Laufgeschäfte, Geisterbahnen und natürlich dann am Ende auch die Indoor-Achterbahn leben halt davon, dass die Leute von dem, was sie außen sehen, angezogen werden.
Mhm.
Und um sowas attraktiver zu machen, gestaltet man auch mal um.
Aber haben die dann jetzt zum Beispiel das komplette Star Wars-Theme aufgehoben? Jetzt mein nächstes Jahr kommt wieder Star Wars ins Kino, da ist das ja wahrscheinlich. Das war oder eine Fehlentscheidung.
Diese Fassade, die man sieht, die wurde einfach neu gestaltet, neu gemalert. Also da ist jetzt, die können nicht wieder umbauen.
Aber also es gibt so ein paar Sachen, die einfach sehr, sehr ähnlich sind. Ne? Also da, wo jetzt der alte mechanische Mann mit irgendwie 4,5-5 Meter Höhe steht und Sachen erzählt, da stand vorher irgendwie so ein C3PO-Verschnitt. Und nicht?
So ein Roboter.
Ja, ja. Ja. Roboter sein, aber
der war aber größer.
War der größer?
Ja.
Also die haben nicht nur auch den Roboter anders angezogen. Und
nein, das ist ein neuer Roboter. Der anderen Roboter, den haben sie noch. Der ist inzwischen als Vogel Jakob oder sowas im Einsatz.
Ah ja.
Also war 2-3 Mal, aber der ist, glaube ich, nochmal doppelt so hoch. Also der Roboter allein war eine LKW-Ladung.
Mhm. Ah ja, klar.
Eben sowas haben die halt hier eben, da hier vorstehen, eben so einen, ja, so ein normal großer Mensch, das ist der Rusty, und daneben steht so ein doppelt so großes, so ein Almöhi, sag ich mal, und die unterhalten sich. Also er ist so eine Art Riese.
Mhm.
Aus den Bergen oder aus dieser Mine. Das ist der Höllenblitz, es spielt in einem Bergwerk. Und das zieht natürlich Leute an oder soll Leute anziehen. Die unterhalten sich und machen lustige Scherze. Und das gibt es natürlich auch immer wieder in Geschäften, dass so Figuren da sind, um einfach Leute anzuziehen. Und eben, das ist einfach, um die Attraktivität zu steigern und die Leute reinzuziehen, weil man eben nicht zeigen kann, was drin ist.
Mhm.
Aber dann ist der Witz ja auch ein bisschen weg. Wenn ich bei der Geisterbahn vorher einen Plan hinhänge, was alles drin ist, dann ist die Überraschung weg, die ich ja haben will, aber ich muss Leute eben anziehen.
Naja,
das mache ich mit einer tolle Fassade und ich muss irgendwas immer wieder auffrischen. Genau, hier sieht man gerade auf dem, wir haben einen LED-Monitor, eine LED-Wand, und dort sieht man jetzt gerade Aufbaubilder, wie das im Inneren aussieht. Es ist also schon, der Aufwand ist enorm. Also
von 820 Meter Schienen bis 80 Kilometer pro Stunde.
Genau, 50 Meter breit, 30 Meter tief, 32 Meter hoch. Und wenn man das jetzt überlegt, naja, was waren es, 820 Meter? Der Olympia-Looping hat 1200 Meter. Aber vom Aufwand haben beide, also beide so 60 LKW-Ladungen. Das ist das Problem, wenn man so eine Halle mitnimmt. Naja, es ist mit Planen, aber allein die Tragkonstruktion natürlich zu bauen, ist ein enormer Aufwand. Auch wenn es nur mit Planen verpackt ist. Aber auch, ne, man sieht hier vorne, die Bahn hat vorne einen Wasserfall als Dekoration, also eine Felswand, über die der Wasserfall runterkommt, der dann auch kurz bevor der Zug kommt, weniger wird, weil der Wasserfall nämlich über die Schienen läuft. Also es gibt auch auf der ersten Abfahrt, der muss dann weniger werden, sonst wird man ganz schön nass. Das ist wirklich ein Umbau, den sie gemacht haben. Ursprünglich war die erste Abfahrt bis so auf eine Etage höher, sag ich mal, ging die nur runter.
Ah, okay.
Und fuhr über der Station lang, und dann haben sie bei dem Umbau eben die Schiene tiefer gezogen, um das Ganze spektakulärer zu machen. Also so schnell wie draußen wird es drinnen nicht mehr.
Hier rechts jetzt Cobra. Im Größenvergleich zu anderen Achterbahnen fällt die da sehr spärlich aus.
Das ist eine sehr kompakte Achterbahn, aber mit Überschlag.
Tatsächlich ein Looping drin, ne?
Stehen Leute an, immerhin. Ist ja ungewöhnlich bei Cobra. Das Problem ist, die Bahn ist halt einfach zu klein. Also sieht halt auch nicht spektakulär aus. Sie ist auch recht kurz. Steht auch schon länger zum Verkauf.
Okay, vergleichsweise sind das jetzt 5 LKWs oder so?
Wahrscheinlich sowas. Ich kann es gar nicht genau sagen. Wahrscheinlich weniger.
Einmal zahlen, zweimal fahren. Ach so.
Genau. Ah ja.
Also, fahren Sie mal 2 Runden.
Er liest sich natürlich gut. Zweimal fahren.
Ja. Naja, und das ist Happy Hour, steht da.
Die ist immer.
Nicht schlecht. Dann sind wir auch bald ganz schön durch alle Fahrgeschäfte. Einmal durchgewandert. Sehe ich hier noch quasi genauso den Freifallturm. Das ist der deutlich höhere, oder?
Genau, das ist der richtige Freifallturm. Also beim Power Tower hängt die Gondel die ganze Zeit an Seilen. Also im Prinzip ein schneller Aufzug, technisch gesehen. Hier wird beim Skyfall wird wirklich die Gondel hochgezogen und oben ausgeklinkt. Fällt runter und wird unten von Induktionsbremsen abgebremst. Und dadurch auch ausfallsicher, weil, ne, das sind halt einfach Dauermagnete. wenn wir die dann eben Wirbelströme induzieren. Und dadurch, egal was passiert, du brauchst keinen Strom, damit das Ding bremst.
Okay. Mhm.
Genau, wenn wir jetzt mal nach oben gucken, er klingt gleich aus. Aber das ist natürlich auch eine Sache, je weniger Andrang, desto länger lässt man die Leute oben hängen. Also quasi, sobald die nächste Fahrt schon voll ist, kann man sie dann wieder runterlassen.
Genau, weil das Runterfallen dauert ja nicht lang. Aber so lange kann er die hängen lassen, damit die Leute, die jetzt rumlaufen, zumindest da oben die Gondel hängen sehen, wenn man mal hochguckt.
Im Gegensatz zum Power Tower fällt man dann aber auch nur einmal, oder?
Die lassen genau. Pro Fahrt also, es gibt natürlich die Möglichkeit, die dann wieder nach unten zu fahren, mit dem die Gondel wieder aufzunehmen, nochmal hochziehen, nochmal fallen. Aber also wird auf Plätzen, wo weniger los ist, dann durchaus mal gemacht.
So, dann sind wir eigentlich letztendlich, also bis auf wenige einzelne Fahrgeschäfte, die noch irgendwie zwischen den Bierzelten rein positioniert sind, irgendwie alles einmal abgegangen.
Ich denke, wir sind soweit durch.
Was, ne? Was ist denn dein Lieblingsfahrgeschäft?
Mein Lieblingsfahrgeschäft? Auf der Wiesn.
Auf der Wiesn.
Also ich fahre Parcours sehr gerne und ich fahre Frisbee sehr gerne, würde ich sagen. Das sind so die beiden. Mhm. Könnte ich mich gar nicht festlegen. Ja, gut, okay, also okay, wenn ich noch die Achterbahn mit da reinnehme, dann natürlich klar der Olympia-Looping. Aber ich habe jetzt wirklich mal Karussell geguckt. Die Karussells betrachtet, würde ich eben die beiden nennen. Mhm. Der Olympia-Looping ist eine super Bahn, aber ganz ehrlich, für 9 Euro fahre ich die halt auch nicht häufiger.
Ah ja, das ist mir dann doch zu viel Geld.
Das, ja, das läppert sich. Aber ist natürlich schon, also einmal im Jahr muss ich die, glaube ich, auch gerne fahren. Und ist natürlich auch die Alpiner Bahn mag ich sehr gern.
Das ja, ist auch eine schöne Familienachterbahn, das ohne Frage.
Genau. Ja, schön. Dann denke ich, haben wir irgendwie sehr viel gesehen heute, sehr viel gehört.
Gehört?
Ah, ja, also, kennst dich ja echt schon das recht gut alle mit allem aus. Ich bin da immer wieder begeistert, mit dir da zu quatschen. Dementsprechend danke ich dir recht herzlich.
Ja, immer gerne.
Dann verabschiede ich mich von unseren Hörern und ich verabschiede mich von Sven und wir hören uns demnächst wieder mit einem anderen spannenden Thema.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.